Guten Morgen. Die Jungschar hat neu gestartet und wir haben angefangen, am Anfang ein biblisches Wissensquiz zu machen. Dazu teilen wir im Raum vier Ecken ein, heißt eine Frage, vier Antwortmöglichkeiten. Und ich glaube, es gibt doch keine bessere Gelegenheit als Sonntagmorgen, das Ganze zu adaptieren. Ich sehe etwas skeptische Blicke, weiß gar nicht so genau warum. Ihr dürft natürlich sitzen bleiben, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch die Frage nicht vorenthalten. Wir beschäftigen uns ja seit geraumer Zeit mit dem Buch Esra in der Bibel. In diesem Buch kommt auch die Person Esra vor, glücklicherweise. Die Frage, die ich jetzt nun gerne euch stellen würde, ist: Wie oft kam die Person Esra bisher in der Predigtreihe schon vor? Rechte Hand heben heißt 30 Mal oder mehr. Linke Hand heben heißt 18 Mal oder mehr. Beide Hände heben heißt mehr als 7 Mal, weil 7 ist die biblische Zahl, deswegen beide Hände hoch. Wer glaubt, dass Esra bisher noch gar nicht als Person in der Predigtreihe vorkam, lässt die Hände auf dem Schoß liegen. So, auf die Plätze, fertig, los! Okay, da gehen Hände hoch, Hände bleiben unten, entscheidet euch, man ist zögerlich. Also in der Jungschar wäre da wesentlich mehr Stimmung. Ja. Wir lassen das mal so stehen. Ich sehe eine gewisse Skepsis über eure Bibelkenntnis. Macht nichts, deswegen sind wir heute Morgen hier zusammen und ich werde diese Frage noch auflösen. Ich habe euch was anderes mitgebracht, weil wir beim Thema Spielen sind. Ja. Weil es ein bisschen klein ist, drück ich. Wohin des Weges? Ich glaube, du musst drücken da hinten. Ein Puzzle. Ja, weil es hier von etwas minimalistisch dargestellt ist. Das wäre sozusagen der Inhalt des zu puzzelnden Puzzles. Ich bin jetzt nicht so der mega begnadete Puzzler. Könnte vielleicht an meiner etwas eher hibbeligen Art liegen. Weiß nicht so genau. Ich frage mich beim Anblick dieses Haufen gleichfarbener Äpfel, also genau genommen zwei Farben, grün und rot. Wer ernsthaft sowas puzzeln mag? Ich würde dabei wahrscheinlich Schreikrämpfe, Wutausbrüche und am Ende das Ganze der thermischen Verwehrung zuführen. So ein Kachelofen ist ja durchaus eine praktische Ablagerund. In der aktuellen Predigtreihe durchs Alte Testament, Esra und Haggai, ist mir ein Phänomen begegnet. Rauchende Köpfe, aufsteigende Fragezeichen, leicht sonores, monotones Schnaufen mit geschlossenen Augen und gesenktem Kopf, Unterhaltungen nach dem Gottesdienst wie: Boah, heute war es schwer. Ja, ich habe heute gar nichts verstanden. Versteht mich nicht falsch. Ich will mit niemandem abrechnen. Aber ich bin in der Vorbereitung und beim Lesen der Begleitlektüre zur Predigtreihe auf ein interessantes Kapitel gestoßen, ziemlich weit vorne, Kapitel 2. Ich kam noch nicht so weit. Und die Frage, der wir hier nachgehen, ist: Was ist ein gesundes Gemeindemitglied? Und im Kapitel 2 steht ganz klar drin: Wir alle sollten bibeltreue Theologen sein, nicht nur die Ladies, wie wir vorhin gehört haben. Ja, das trifft alle. Die Ladies dürfen sich anmelden, die Herren dürfen es zu Hause nacharbeiten. Aber die Frage ist: Wie komme ich dahin, bibeltreue Theologe zu werden? Und ein ganz großer Punkt ist die Lehre, das Zuhören, das Forschen im Wort Gottes. Hängt mich nicht gleich auf, verlasst den Raum nicht, schmeißt mich nicht raus. Ich meine es wirklich nicht als Anschuldigung oder als Peitschenhieb, sondern vielmehr als Motivation für uns alle. Glaubt nicht, dass ich sonst dem Prediger auf Schritt und Tritt jedes Wort folge. Es ist oft schwer. Aber wir lesen hier drinnen, dass das Verständnis für Theologie, für die Lehre in der Bibel mit einem Puzzle verglichen werden kann. Wir alle kennen das Gesamtbild, wie es ausschauen soll, dieses Puzzle, wenn es fertig ist. Das haben wir vor Augen. Und dann haben wir eine unzählige Anzahl an Teilchen, die wir versuchen, da reinzufügen, zu diesem Gesamtbild. Und manchmal, ich sehe es bei meinen Kindern, wird dann auch ein Puzzleteil, wenn es nicht so ganz passt, mit etwas Nachdruck doch in die Position gebracht, Und da sind wir gefragt, beim Bibellesen, beim Predigtzuhören, genau zu prüfen, passt das Teil dort in das Bild? Passt das Teil, so wie ich es mir vorstelle, an diese Position? Oder darf ich da nochmal prüfen? Darf ich nochmal gucken, ob dieses Teil vielleicht woanders hingehört und besser in das Bild passt, sodass ich es eben nicht verzerrt und nicht auf meinen Gedanken und auf meinen Wünschen nach an irgendeinen Ort in diesem großen Bild der Bibel gelegt wird. Es hat mich motiviert, dieses Bild durchzuhalten, auch in so einer vielleicht etwas kernigen Predigtreihe aktuell, da mitzugraben, mitzuforschen und für alle Tenet-Leute unter uns auf der Spannung zu bleiben. Wir gehen heute eine große Meile weiter, beziehungsweise die erste. Es passiert etwas Großartiges, es ist etwas Wundervolles vollbracht und das Thema heute ist unter Gottes guter Hand. Soll ich nochmal drücken oder? Aber wohin? Schau ihn an, drückt mal auf On und schon geht's. Thema unter Gottes guter Hand. Die letzten Male war es nahezu haarsträubend, wie es menschlich alles schien, aus dem Ruder zu laufen. Gott hat letztendlich nach mehreren Jahren Bauzeit es vollends werden lassen. Der Tempel steht, die Juden können Jerusalem in seiner ganzen Herrlichkeit und Pracht wieder in Besitz nehmen und dort residieren. Das erste Passa wurde abgehalten, die 7 Tage der ungesäuerten Brote sind vorbei und es geht weiter, knapp 60 Jahre später. In der Zwischenzeit spielt die Geschichte von Esther am Hof von Xerxes in Babylon. Keine Angst, wir machen keinen Predigteinschub. Und es taucht jetzt endlich die Person auf, über die wir die letzten Wochen immer wieder reden, Esra. Bisher kam diese Person in der Predigtreihe, in den Texten an sich nämlich nullmal vor. Keine Angst, ich habe mir nicht gemerkt, wer vorhin die Hände gehoben hat. Alles okay. Wir sind in Phase 2 der dreifachen Rückkehrwelle. Wir sehen das hier ganz fix. Ja, wir haben uns bisher ganz viel beschäftigt in der Zeit unter Zerubabel, der Wiederaufbau des Tempels. Und jetzt haben wir diese Lücke von 57, knapp 60 Jahren überwunden und sind bei Esra angelangt, der sich darauf vorbereitet, mit den Juden aus dem Exil zurückzukehren und Jerusalem wieder zu. Die sind ja schon da, haben wir schon gebaut, aber nun den Tempel wieder in seiner ganzen Herrlichkeit da zu besetzen. Wir lesen heute Esra 7, es gibt 3 Teile und die lauten: Hi Esra, wo kommst du denn her? Why Esra, die Umstände, die zur Rückkehr führten und diese ermöglicht haben, und Pray Esra, zur Ehre Gottes. Wir fangen an, lesen die ersten 10 Verse. Ihr könnt gerne mitlesen. Ansonsten kommt es auch hier vorne auf dem Beamer. Nach diesen Ereignissen geschah es unter der Regierung Artaxerxes, des Königs von Persien, dass Esra, der Sohn Seraias, des Sohnes Asarias, des Sohnes Hilkias, des Sohnes Shalums, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Architubs, des Sohnes Amarias, des Sohnes Asarias, des Sohnes Merajots, des Sohnes Serachias, des Sohnes Usis, des Sohnes Bukis, des Sohnes Abishuas, des Sohnes des Pineas, des Sohnes Eleasars, des Sohnes Aarons, des obersten Priesters, dass dieser Esra von Babel heraufzog nach Jerusalem, und er war ein Schriftgelehrter, wohl bewandert im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Und etliche von den Kindern Israels und von den Priestern und Leviten, von den Sängern und Torhütern und Tempeldienern zogen mit ihm nach Jerusalem hinauf, im 7. Jahr des Königs Artaxerxes. Und er kam im 5. Monat nach Jerusalem, im 7. Jahr des Königs. Denn am 1. Tag des 1. Monats begann der Hinaufzug von Babel, und am 1. Tag des 5. Monats kam er in Jerusalem an, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun, und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Okay, hi Ezra, wer bist du eigentlich? Wo kommst du denn her? Es ist wieder einmal unglaublich wunderschön zu sehen, wie verlässlich die Bibel ist und wie hier alles zusammenpasst. Achtung, es wird wild. Wir haben hier einen Stammbaum. Beginnt ganz vorne bei Abraham. Wir gehen über Isaak, Jakob, Levi, Kehat bis hin zu Amram, dem Papa von Mose, Aaron und Miriam, die ja dem einen oder anderen ungefähr geläufig sein könnten. Von diesem Aaron, der Sippe der Hohepriester aus, geht es über Eliasa, Fürst der Leviten, und jetzt über diese ganze hübsche Namensreihe, die ich leider nicht fehlerfrei vorgetragen habe, über die Rest davon bis hin zu Asaria, Seraja und dann Ezra, Schriftgelehrter zur Zeit Artasasta. Ja, und wenn wir das sehen, dann wissen wir, dass das hier Wahrheit ist. Die Bibel ist nicht von irgendwem, irgendwo, irgendwann zusammengeschustert worden. Das Ganze ist Gottes Wort für uns Menschen. Ezra war wohl bewandert im Gesetz. Wir lesen das hier. Im Gesetz des Mose. Manche Ausleger betiteln ihn liebevoll technisch als Sachverständiger. Er kannte sich nicht nur aus, nein, er nahm sich das, was er dort las und verstand, auch wirklich zu Herzen. Wie oft lesen wir etwas in der Bibel, in Begleitlektüre, in Auslegungen und denken uns, ja, kenne ich, weiß ich, passt schon. Und schweifen gedanklich längst schon wieder woanders hin ab. Aber die Sache, die wir aus der Schrift aufnehmen und die uns wirklich Wohlergehen bringen zu lassen von diesem, dazu geben wir oft gar keinen Zeit, gar keinen Raum. Ezra tat das. Er war wohlbewandert. Er hat sich daraus das Gute für sein Leben nehmen können. Er wusste, was es für ihn alles Gutes, Segensreiches hat und dass Gott über allem steht. Er soll in der Lage gewesen sein, das komplette Gesetz des Mose auswendig gewusst zu haben und jederzeit in der Lage gewesen zu sein, es hätte aufschreiben zu können. Das ist schon eine Hausnummer. Und wie geht's weiter? Dieser Ezra ist von dem König anerkannt worden, auserkoren worden, weil er so toll war? Nein. Weil er so gut war? Nein. Weil er so hübsch, reich, klug, gewieft, listig, bettelnd war? Nein. Er wurde auserkoren, weil die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war. Nicht, weil er Leistung erbrachte, nicht, weil er was konnte, was es keiner kann. Weil die Hand Gottes über ihm war, war die Befähigung für ihn, dass er hier jetzt vom König befähigt wurde zu gehen. Und dieser Kehrvers, weil die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war, zieht sich durch das Buch Ezra und durch das Buch Nehemia, wo dann später die Stadt Jerusalem weiter befestigt wird und aufgebaut wird, hinweg. Warum? Um uns allen klarzumachen, nichts, gar nichts, 0,0 geschieht durch Verdienste von einzelnen Menschen. Es ist alles Gnade Gottes und das Wirken seiner mächtigen Hand. Die viermonatige Reise, Die viermonatige Reise von Babylon nach Jerusalem waren ungefähr 1500 Kilometer, die zu Fuß zurückgelegt wurden. Und wenn man jetzt hier diese Zeitangaben, die wir aus der Bibel bekommen, zusammenzählt, dann begann das im März, April und endete ungefähr im Juli, August, sodass Ezra mit seinem Volk dort hinaufzog nach Jerusalem. Und auch das wieder funktioniert nur, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Auch hier wieder. Es ist nicht, dass er das beste Navi hatte, dass er die besten Wanderschuhe hatte. Nein, es ist, weil es Gottes Weg war, weil es Gottes Wille war. Und mit was hing das zusammen? Dass Ezra hier eine Person war, die so viel Gunst bekommen hat. Ich glaube schon, dass ein großer Schlüssel darin liegt, dass wir Vers 10 haben. Er sagt, Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Esras innerste Haltung war in einem Dreischritt festgelegt. Die hatte seinen Anker im Herz. Und aus dieser innersten Motivation heraus, aus dieser innersten Erkenntnis, aus diesem inneren Bewusstsein heraus, hat er dann gesagt, ich erforsche den Herrn, ich tue, was sein Wort sagt und ich lehre das Ganze. Ja? Diese 1, 2, 3 Schritte, das ist das, was über Esras Leben stand. Das Wissen und Verstehen, das Umsetzen im Denken, Reden und Handeln und die Weitergabe von diesen erlangten Wahrheiten, von diesem erlangten Wissen, von dieser Weisheit, die ihm Gott gibt. Und diese Reihenfolge darf oder kann für den geistlichen Dienst von damals bis heute nicht verändert werden. Wie soll jemand von uns etwas weitergeben, wenn er es nicht verstanden hat? Wie soll er etwas denken oder reden oder danach handeln, wenn er nie in der Quelle danach geforscht hat, was es bedeutet? Dieser Dreischritt von Wissen, von Umsetzen und von Weitergeben ist bis heute für uns ein ganz, ganz wichtiges Richtmaß. Wie ist unser Herz in der Frage der Familienzeit, der Arbeit, den Hobbys, der Film- und Literaturauswahl? Wie ist unser Herz da auf Gott ausgerichtet? Wie oft handeln wir da vielleicht selbstsüchtig? Ist unsere Bibellese darauf fokussiert, Gottes Wort wirklich tiefgreifend zu erfassen? Nicht nur oberflächlich darüber hinwegzulesen, sondern wirklich zu versuchen, den Hintergrund, den Zusammenhang, die Bedeutungen für mich heute zu verstehen. Und dann lehre ich den Inhalt, den ich dort als Wahrheit erkennen darf. In meinen Worten, in meinen Taten bin ich damit ein Vorbild. Meine Frau, meinem Mann, meinen Kindern, meinen Arbeitskollegen gegenüber. Ja, jetzt werden die Ersten sagen, ja, Lukas, gut, 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 ich bin kein Lehrer, ich sitze drinnen, ich tue gern draußen den Hof kehren oder Kaffee kochen, aber ich bin kein Lehrer. Jeder von uns ist Lehrer. Doch, du bist Lehrer und du stehst ständig vorne. Lehren meint nicht nur, sich von hinzustellen, große Reden zu schwingen, schön auszuschmücken. Lehren meint, Vorbild zu sein. Ein Vergleich, von dem man den Unterschied zum Rest erkennt. Lehren meint nicht nur mit erhobenem Zeigefinger und Prüfungsangst hier irgendwas reinzuprügeln. Hier geht es darum, zu hinterfragen, ob wir Gottes Liebe in unserem Leben und seine Gerechtigkeit für uns verstanden haben, sodass wir wirklich danach leben, dass dieser Unterschied uns abgespürt werden kann. Und dadurch lehren wir. Damit sind wir Lehrer. Das kann jeder von uns. Da braucht sich kein hinter seinen verborgenen Talenten verstecken. Wir alle sind in der Öffentlichkeit. Ob in Bus und Bahn, am Arbeitsplatz, im Gym, im Kino, am Esstisch, lehrt durch euer Sein. Habt eure Identität in Gottes Wort. Sucht danach, forscht danach, tut es und lehrt es durch euer Sein. Warum? Weil unser Herz, genau wie Esras, auf Gott ausgerichtet sein soll. Nur so konnte Esra damals in diesem tiefen Vertrauen so Großartiges tun. Nur wenn wir unser Herz auf Gott ausrichten, werden wir tiefgreifende Veränderung und treue Nachfolge spürbar erleben und widerspiegeln. So viel zum ersten Punkt. Hi Esra, ich glaube, wir haben ein paar schöne Lebenslinien von ihm hier gesehen und wissen ungefähr jetzt, wie er so denkt, wie er so tickt und wie er so drauf war. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Why Esra? Warum? Und gucken uns die Umstände an, die die Rückkehr ermöglichten und auch dann im Endeffekt zur Rückkehr führten. Wir lesen weiter im Text ab Vers 11. Und dies ist die Abschrift des Briefes, den der König Artasasta dem Priester Esra gab, dem Schriftgelehrten, der gelehrt war in den Worten der Gebote des Herrn und seiner Satzung für Israel. Artasasta, der König der Könige, an Esra, den Priester, den vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes des Himmels, ausgefertigt und so weiter. Also das habe ich da hingeschrieben, das steht wirklich in der Bibel so. Es ist von mir befohlen worden, dass jeder mit dir ziehen soll, der in meinem Reich vom Volk Israel und seinen Priestern und Leviten willens ist, nach Jerusalem zu gehen. Weil du von dem König und seinen 7 Räten gesandt bist, um eine Untersuchung über Juda und Jerusalem durchzuführen nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist. Und um das Silber und Gold hinzubringen, das der König und seine Räte dem Gott Israels, dessen Wohnung in Jerusalem ist, freiwillig gegeben haben. Dazu alles Silber und Gold, das du in der ganzen Provinz von Babel bekommen wirst, samt der Gabe, die das Volk und die Priester freiwillig geben für das Haus ihres Gottes in Jerusalem. Deshalb kaufe gewissenhaft für dieses Geld Stiere, Widder, Lämmer, samt den dazugehörigen Speisopfern und Trankopfern und opfere sie auf dem Altar bei dem Haus eures Gottes in Jerusalem. Und was dir und deinen Brüdern mit dem übrigen Silber und Gold zu tun gut erscheint, das tut nach dem Willen eures Gottes. Und die Geräte, die dir übergeben werden für den Dienst im Haus deines Gottes, die sollst du vollständig abliefern vor Gott in Jerusalem. Und was sonst noch für das Haus deines Gottes notwendig sein wird, was du ausgeben musst, sollst du aus der Schatzkammer des Königs ausgeben. Und ich, der König Artasasta, habe allen Schatzmeistern jenseits des Stroms befohlen, dass alles, was Esra, der Priester und Schriftgelehrte im Gesetz des Gottes des Himmels von euch fordern wird, pünktlich gegeben werden soll. Bis zu 100 Talente Silber, bis zu 100 Chorweizen, bis zu 100 Bad Wein und bis zu 100 Bad Öl und unbegrenzt Salz. Alles, was nach dem Befehl des Gottes des Himmels ist, das soll für das Haus des Gottes Himmels mit großer Sorgfalt ausgeführt werden, damit nicht ein Zorn über das Reich des Königs und seiner Söhne kommt. Ferner sollt ihr wissen, dass ihr nicht berechtigt seid, Steuern, Zoll und Weggeld irgendeinem Priester, Leviten, Sänger, Torhüter, Tempeldiener und Diener im Haus dieses Gottes aufzuerlegen. Du aber, Esra, setze nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist, Richter und Rechtspfleger ein, die alles Volk richten sollen, das jenseits des Stromes ist. Alle, welche die Gesetze deines Gottes kennen, und wer sie nicht kennt, den sollt ihr sie lehren. Und jeder, der das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs nicht tun wird, über den soll gewissenhaft Gericht gehalten werden, es sei zum Tode oder zur Verbannung, zur Geldbuße oder zum Gefängnis. Wir lesen hier in Vers 11, dass es sich um die Abschrift des Briefes handelt. Es ist ein Dekret, ein treuhändisch ausübergebenes Dokument an Esra, was ihn legitimierte und er entsprechend vorlegen konnte, wenn Rückfragen kommen sollten, wenn Zweifel aufkommen sollten, wenn Leute kommen sollten, die ihm diese Befugnisse absprechen wollen würden. In dem gesamten Abschnitt hier von Vers 11 bis Vers 26 beweist Gott, dass er über irdische Könige herrscht und dass er beabsichtigt, bei vollem Bewusstsein, zielgerichtet, voller Überzeugung und allmächtig die Bündnisse, die mit Abraham und David geschlossen worden sind, und auch diesen neuen Bund mit Israel zu erfüllen. Das ist der Antrieb. Die Bünde, die geschlossen sind, werden wir hier nicht aufhören lassen, sie werden erfüllt werden. Umso ironischer oder komischer ist es eigentlich, dass wir in Vers 12 lesen, Artasasta, der König der Könige. Das Schöne ist ja, das ist ja ein Brief, den er selbst geschrieben hat. Und ich glaube, man kennt das ziemlich gut, dass man sich etwas selbst versucht darzustellen. Ein bisschen überheblich ist, aber nur ganz, ganz wenig. Und er meint ja von sich selbst wirklich, King of Kings zu sein. Wir alle wissen aber, es gibt nur einen. Und dieser eine König der Könige ist Jesus Christus. Was verrät uns das hier über den Charakter von Artasasta? Es ist maßlose Selbstüberschätzung. Er verkauft sich als den ach so demütigen, ach so mächtigen und gnädigen König, der das Volk nun endlich ziehen lässt und spielt sich dabei selbst als dieser große Heilsbringer auf. Verpasst dabei aber vollkommen, dass er lediglich ein Werkzeug Gottes ist. Im Endeffekt nicht mehr als ein Spielball für den einzig souveränen und allmächtigen Gott. Er bestrebt selbst die Hoffnung durch seine Gnade, den Juden gegenüber ebenfalls Gunst vor Gott zu erlangen. Mehr oder weniger könnte man sagen, dass er sich erhofft durch seine guten Taten Seelenheil, so ein bisschen vielleicht, Reichtum und auf jeden Fall aber Macht zu sichern. Jetzt könnten wir als Gemeinde, als Brüder und Schwestern hergehen und sagen, ja, der war halt okay, kann es sehen, lesen wir weiter. Aber halt, ich glaube, es macht Sinn, hier mal kurz innezuhalten und diese Frage etwas konkret werden zu lassen. Verhalte ich mich nicht vielleicht manchmal ähnlich oder genauso? Dass ich durch eine gute Tat, durch eine großzügige Spende, durch eine augenscheinliche, vordergründige Aufopferung von Zeit oder Gehör um Gefallen vor Gott buhle und hoffe, es muss doch Gott gefallen. Kennst du nicht? Ich glaube schon. Denkt kurz über eine letzte Situation nach, wo ihr gedacht habt, ja, jetzt gebe ich 100 Euro, das ist echt gut. Und ich glaube, da sind wir ganz schnell an diesem Punkt, dass wir versuchen, ein paar Punkte zu sammeln. Ein bisschen ein positives, so eine Stufe höher steigen. Und das ist das, was uns überhaupt nicht zusteht. Das ist das, wo Gott uns ganz klar sagt, mach's aus Herzen, aber mach's nicht, weil du glaubst, mich beeindrucken zu können. Also Sasta listet hier in seinem Brief, in den gelesenen Versen, ganz viele Freiheiten auf und damit Ermöglichungen für die Reise von Esra und den Juden. Somit wird die Rückreise überhaupt legal möglich. Es wird ein Gesetz geschaffen, dass sie ziehen dürfen und sie niemand aufhalten darf. Sie durften bis nach Jerusalem, über die Grenzen hinweg. Keine Passkontrollen und ein Gedöns. Ihr dürft durchmarschieren. Sie haben Silber und Gold vom König und noch mehr davon in Babylon besorgen können. So viel sie gebraucht haben. Sie hatten die Opfererlaubnis. Sie durften per Dekret opfern. Ganz, ganz krass. Sie konnten ihre Tempelgeräte wieder mitnehmen. Gegenstände in undenklichem Wert durften sie mitnehmen. Sie hatten Weizen, Öl und Salz als Speisopfer mitbekommen und Wein als Trankopfer. Diese Versprechungen hatten ihnen das Geleit gegeben und die Freiheit, wirklich relativ sorgenfrei marschieren zu können. Eine Sache, man kann nicht auf alles hier eingehen, aber ja, schade, da fehlt jetzt der Vers 22. Warum auch immer. Es geht um diesen Silberpreis und dass er Weizen und Öl mitnehmen durfte. Es waren hier ein paar Werte, ich glaube, ja, wir lassen jetzt so. Ihr könnt nachher nochmal nachlesen. Auf jeden Fall ist es vollkommen beeindruckend, wie viel, welche Menge an Gedöns der König ihnen mitgegeben hat. Wenn wir einen aktuellen Silberpreis von 42 Euro ansetzen, bei 3,4 Tonnen Silber, was die mitnehmen durften, sind das 2,2 Millionen Euro. Klingt jetzt erst einmal in der heutigen Zeit nicht zu viel. Wenn wir uns aber bewusst machen, dass im Jahr 480 das komplette Einkommen der Stadt Athen, des Stadtstaates Athen, bei diesem Betrag lag, dann macht uns das deutlich, was Gott diesem König hier aufs Herz gelegt hat. Welche Geldmenge das war. So viel, wie der ganze Stadtstaat Athen in einem Jahr erwirtschaftet hat, sagt der König hier, einmal obendrauf, Marsch, Kameraden. 26,5 Kubikmeter Weizen. Das ist heutzutage ein schöner, großer Sattelauflieger voll. Ja, mit einem modernen Mähdrescher eine Sache von einer halben Stunde. Alles okay. Für eine Stadt damals, wie Babylon, war das eine wochenlange harte Arbeit. Und der König sagt, weil Gott ihn führt, nimm. 2300 Liter Öl. Wer von euch hat schon mal Öl gepresst? Aha. Öl zu pressen ist unheimlich anstrengend. Die Real Life Guys machen gerade so eine 100-Tage-Challenge und ernähren sich da autark in der Wildnis irgendwo und haben die vogelwilde Idee gehabt, sie könnten sich aus angebauten Sonnenblumen Öl pressen. Dann gehen die hin, zupfen da aus ihren Sonnenblumenköpfen die Kernchen raus, rösten die, anschließend haben sie eine handbetriebene Ölmühle. Voller Elan geht er daran und dreht diese Mühle. Und er dreht. Und er dreht. Und ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, es waren irgendwas so 5 bis 6 Stunden später, Stunden, hatte er ein Wegglas unter dieser Ölmühle stehen. Und wenn er es gekippt hat, hat sich hier unten an dieser Kante vielleicht 5 Tropfen Öl gesammelt. So ähnlich müssen wir uns das damals vorstellen. Es gab keinen Strom, es gab keine Technik groß. Es war harte Handarbeit, Öl zu gewinnen. Und dann 2300 Liter. Unglaublich. Gottes Versorgung ist gigantisch und weit, 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 weit über alle Maßen hinaus, die wir uns menschlich überhaupt nur irgendwie vorstellen können. Dieses Beispiel hier mit diesen Zahlen, das können wir jetzt umlegen auf die Gesetze, auf die Rechtmäßigkeiten. In jedem Vers, den wir hier lesen, könnten wir ausdehnen und ausweiten und darstellen, wie unglaublich es ist, was Gott über den König hier dem Volk verdeutlicht, wie gut er es mit ihnen meint. John MacArthur merkt dazu an, Israels Rückkehr ins verheißene Land veranschaulicht die bedingungslose Vergebung, die wir letztendlich in Christus bekommen. Gottes bewahrende Hand über seinem Volk hielt den mit David geschlossenen Bund, das heißt seine Linie aufrecht. Jesus als direkter Nachkomme Davids würde dann zu einem späteren Zeitpunkt im ganzen Land Errettung bringen. Das, was wir damals jetzt hier sehen, was ermöglicht wird im Volk, zeigt diese Vergebung, dieser ständigen und wieder und wieder und wiederkehrenden Abkehr des Volkes von Gott, was wir später in Christus in der vollendlichen Gnade und Erlösung am Kreuz erleben dürfen. Wenn wir uns diesen zweiten Punkt noch ein paar einzelne Punkte anschauen, dann sehen wir, dass in Vers 14 der König hier einen Marschbefehl mitgibt, noch eine Untersuchung anzustreben. Guckt doch bitte, dass in eurem Landstrich dort alles mit Recht und Ordnung vonstatten geht. Habt die Kontrolle aus der Sorge in der babylonischen Gefangenschaft sitzenden Juden, ob dann auch Gottes Ordnung für Kultus und Leben in der Heimat sorgfältig beachtet wird. Diese Opferordnung dient dazu nämlich, dass Frieden bleibt in diesem Landstrich, dass die Juden sich nicht Aufstände planen oder aufrührerisch werden. Nein, sie sollen dem nachgehen, was sie gewöhnt sind, und dann wird es alles schon gut laufen. Und in Vers 17, könnt ihr nochmal zurückspringen, wenn ihr wollt, haben wir dann diesen Punkt. Deshalb, schreibt er, kaufe gewissenhaft. Und man könnte meinen, dass in diesem Wörtchen deshalb er noch einmal sich darstellt und sagt, ich bin so gut und gebe so viel und ermögliche euch so viel. Und jetzt haut endlich ab und opfert eurem Gott. Aber es war ihm nur um des Friedens willen ein Anliegen, die Juden unter diesem einheitlichen Gesetz leben zu lassen und dass sie nicht durch Differenzen zerrissen wurden. Auch hier wieder kommen wir in Vers 14, Vers 25, diese zweimal, dass er sich bewusst ist, dass er diese weise Gesetz deines Gottes, also diesem aufrichtigen Gesetz, Esra, sollst du weiterhin unterliegen. Demnach sollst du handeln und gehen. So richtig glauben kann man es Artaxerxes oder Artaxerxes hier irgendwie nicht so ganz. Warum sollte so ein wohlhabender und mächtiger Mann einfach so die Leute ziehen lassen? Ja, er war gottesfürchtig, sicherlich, aus einer Gewohnheit heraus. Für die Perser war es lebendige Realität, dass göttliche Macht und göttlicher Zorn gut oder schlecht sein konnte. Und dieses wollte man sehnlichst versuchen, für sich zu gewinnen. Er wollte vor allem Machtsicherung, und keine Aufstände. Alle Vermutungen hin oder her, im Endeffekt bleibt uns aber auch hier wieder die Erkenntnis, es ist und bleibt Gottes Werk. Menschlich macht es alles überhaupt keinen logischen Sinn. Und so besiegelt Vers 24 und Vers 25 diese Autonomie für Jerusalem und sein Umland, da dort nun wieder selbst Gericht gesprochen werden durfte, unter denen, die das Gesetz kannten, also Juden. Und dann kommt dieser Nebensatz, der ganz wichtig ist, dass nämlich auch alle anderen, die dort leben, unter das Gesetz gestellt werden sollen. Das heißt, die, die dort jetzt sind und es nicht kennen, liebe Juden, dürft ihr und sollt ihr lehren, sodass sie bei euch in eurem Volk, in eurem Land gut klarkommen. Es sind ganz, ganz deutliche Privilegien. Das Rechtssystem wird hier komplett Esra überlassen. So, wie er als gottesfürchtiger Mann es für richtig hielt. Wie er seine Gruppe führen und leiten und richten soll. Ist für einen König der Antike im Endeffekt ein freiwilliger, Fragezeichen, kompletter Machtverlust über eine Gruppe in seinem Reich. Es ist viel, viel mehr als diese erlangte Autonomie. Denn durch das Recht und den finanziellen Status wird es so krass unterstützt, dass dieses Ursprungsreich mit allen seinen Mitteln, was es hat, das fördert. Sachlich, finanzwirtschaftlich, territorial und Machtinteressen halber ist es die Kapitulation des weltlichen Herrschers. Warum? Weil Gott es so will. Nicht, weil Esra oder die Juden so gut wären. Nicht, weil irgendwer viel genug gebetet hätte. Nicht, weil irgendwo ein Verschwörungstheoretiker das richtige Knöpfchen gedrückt hat. Nein, weil unser Gott ein allmächtiger Gott ist. Es gibt von damals bis heute keinen Grund dafür anzunehmen, dass ihm irgendwas aus dem Ruder laufen würde. Dass er uns vergessen hätte oder dass Gott nur ein Haar oder eine Hautschuppe dem Zufall überlassen könnte. Vielleicht macht es dir oder mir manchmal den Anschein, dass es zu unwichtig ist, mein Anliegen, zu belanglos, nicht interessant genug, als dass Gott sich für mich interessieren würde, erbarmen würde. Aber das ist nur unsere beschränkte menschliche Wahrnehmung. Mit unserem begrenzten Verstand können wir wirklich nur Bruchteile von Gottes Genialität, Einzigartigkeit und Liebe ansatzweise verstehen, nachempfinden oder gar begreifen. Aus dieser Perspektive heraus darf uns klar sein, wir sind nicht verlassen. Wir sind nicht allein, keiner von uns. Wir dürfen und sollen treu unseren Weg gehen und überprüfen, ob wir die richtige Richtung gehen. Jetzt müsstet ihr mal kurz zu der Folie springen, mit diesen drei Punkten, da stehen die nämlich drauf, begrenzt. Genau, begrenzter Verstand, treu unsere Wege gehen und in die richtige Richtung. Fritz Rienecker schreibt dazu, rechte Reformation bleibt dann nicht in äußeren Veränderungen stecken, sondern hat eine Reinigung und Säuberung der Gemeinde, eine Abkehr von Sünde zur Folge. Diese rechte Reformation, diese Wandlung, wenn wir das überprüfen, wenn wir treu unseren Weg gehen, bleibt nicht nur eine äußere Veränderung, sondern eine wirkliche Abkehr von Sünde. Und das darf uns direkt zum letzten Punkt führen. Pray, Ezra, zur Ehre Gottes. Und wir schauen uns die zwei letzten Verse hier an. Gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der dies dem König ins Herz gegeben hat, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu verherrlichen und dem wir Gnade zugewandt hat vor dem König und seinen Räten und vor allen mächtigen Fürsten des Königs. Und so fasste ich Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war und versammelte die Häupter von Israel, damit sie mit mir hinaufzögen. Diese Reaktion, gelobt sei der Herr. Ihr seht in eurer Bibel, dass hier ein Absatz ist. Artaxerxes mit seinem Brief ist mit dem Dekret fertig. Esra kommt zu Wort und er lobt und preist Gott mit aller Ehre, die ihm zusteht. Deutlich wird das, wenn wir im Hebräischen hier lesen, dass mit der Herr, was hier groß geschrieben ist, Yahweh steht. Im Text ändert sich der Urtext vom Aramäischen ins Hebräische zurück und wir können Yahweh ganz deutlich lesen als Gott der Väter und nennt ihn solchen beim Namen. Das ist eine ganz, ganz wichtige kleine Randnotiz hier, die zeigt, wie demütig, wie ehrfürchtig und wie anerkennend Esra hier seine Geste gegenüber Gott auslebt, betont und verdeutlicht. Ganz wichtig ist hier, dass diese erlangten Privilegien aus diesem Mittelblock nicht dazu dienten, Artaxerxes, Artaxerxes, diesen König mit diesen zwei Namen, zu verherrlichen oder Esra als Befreier zu huldigen. Nein, alleine Gott die Ehre zu geben. Ein weiteres ganz, ganz spannendes Wörtchen ist hier, die er mir Gnade zugewandt hat. Wir würden jetzt hier Gnade gleich ganz schnell mit unserem Verständnis im Evangelium verknüpfen. Das ist auch okay und richtig. Aber hier steckt was dahinter, ein hebräisches Wort namens Hesed. Das spiegelt die Bundesliebe von Gott zu seinem Volk wider. Es meint nicht nur die Liebe im Allgemeinen, sondern speziell die Liebe, die aus der Hingabe an eine Bundesverpflichtung entsteht. Diese Hingabe von den beiden Parteien zu diesem Bund, daraus entstand diese Hesse, diese Gnade, diese Liebe, diese Gunst. Und interessant ist ja, dass die von jüdischer Seite her immer wieder gebrochen worden ist, immer wieder mit Füßen getreten worden ist. Von Gottes Seite niemals. Und das ist der Begriff, den Esra hier benutzt, um es zu verdeutlichen, um es zu betonen, was er sich hier im Klaren ist, was mit seinem Volk los ist, was für einen großen Gott, welchem großen Gott er dient, der niemals diese Bundesliebe von seiner Seite her gebrochen hat. Daraus fasst Esra den Mut, genügend willige Heimkehrer, am besten die Leviten, weil die sich mit dem Gesetz am besten auskannten, zusammenzusammeln und motiviert zu bekommen, mit ihnen zurückzuziehen. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, wo ist die Frage? Warum muss ich die motivieren, zurückzukehren? Wir haben es vorhin gelesen. Es ist nicht so ein Ding von 14 Tage später. Nach 60 Jahren, die Zeit davor noch draufgerechnet, reden wir über viele, viele, viele Jahrzehnte, wo Menschen in dieser neuen Heimat, oder nennen wir es lieber Exil, was es wirklich war, auch heimisch geworden sind. Die waren nicht so happy-clappy, jo, komm, Marsch, wir gehen mit. Die haben sich ganz, ganz gründlich überlegen müssen, will ich da wieder hin zurück? Es kamen andere Einflüsse mit rein, andere Glaubensüberzeugungen. Und deswegen musste Esra sich Mut fassen und sagen, hey Leute, unser Auftrag aus dieser Bundesliebe ist, dass wir zurückgehen zum Tempel nach Jerusalem und dort opfern und dort Gottesdienst feiern. Also zwick die Arschbacken zusammen und lauf die 1500 Kilometer, wir werden dort ankommen. Das Buch Esra wurde nicht einfach geschrieben, um verschiedene historische Ereignisse aus der Geschichte Israels während dieser langen Rückkehrszeit in das Land Palästina zu berichten. Das Buch hat, wie alle biblischen Bücher, ein ganz, ganz tiefes theologisches Anliegen. Dieses Anliegen wird deutlich und beachtet, an welchen Leserkreis sich das Buch wendet. Die Leser waren damals wohl das erste die Exilanten, die unter Zerubabel oder Esra zurückgekehrt waren. Aber, und da kommt's, in ihrer Beziehung zu Gott unsicher geworden waren. Esra schrieb sein Buch, um den Überrest, der immer noch im Exil saß, zu ermutigen, den wahren Tempelgottesdienst auszuführen und die Bestimmungen des Bundes wegen der Güte Gottes einzuhalten, schreiben dazu Walford und Roy in ihrem Kommentar. Und hier geht's um Treue, um Demut, um Hingabe, was wir vorhin schon mal hatten. Und dann stellt sich wieder mal die Frage nach unserem Puzzle, nach deiner und meiner Theologie. Ich meine, da kommt noch ein Bild, der Herr, ja genau, zack. Wenn wir an dieses Puzzle vom Anfang denken, mit der Aussage, dass wir alle Theologen sein sollen, dann schaut euch die Puzzleteile nochmal genau an von heute. Ist es vielleicht die Hand des Herrn deines Gottes? Ist es Esras auf Gott ausgerichtetes Herz? Ist es vielleicht aber auch die Schutz- und Segenshoffnung von Artasasta, wo uns hier und da bei unserem Buhlen um Gottes Liebe ins Nachdenken bringen könnte? Oder ist es, wie jetzt zum Ende erwähnt, der Mut Esras, mit den Familienhäuptern hinauf zum Tempel zu ziehen? Wir haben es hier nochmal zusammen. Unter Gottes guter Hand war das Thema heute. Hi Esra, wer bist du? Wei Esra, die Möglichkeiten der Rückkehr, und pray Esra, danke Gott. Welches Puzzleteil nimmst du dir heute mit, über das du in der Woche noch nachdenken willst? Ich kann dir sagen, wahrscheinlich ein rotes oder ein grünes. Grün, die Farbe der Hoffnung. Rot, die Farbe der Liebe. Ich wünsche euch ganz viel Mut, reinzugucken, nachzuforschen und zu prüfen, anhand vom Gesamtbild, wohin die Puzzleteile passen und ihr, soll ich sagen, bessere Theologen? Ich weiß es nicht so genau. Ich würde sagen, Menschen werdet, die Gott lieb haben, die Bibel lieb haben und darin für ihr Leben nach Wahrheit suchen, diese verstehen und als Vorbild zu lernen. Ich möchte beten. Herr, wir wollen dir Dank sagen, dass du in so einem alten Buch, was so viele Jahre vergangen ist und so aktuell auf den Zahn fühlst, dass die Geschichte, die im Buch Esra uns beschrieben wird, die wir nachlesen dürfen und wo Esra heute als Mann deines Herzens sich auf den Weg macht, uns bewegen darf, uns zu hinterfragen, wo sind wir Lehrer, wo sind wir Vorbilder, wo verstehen wir dein Wort und wo haben wir vielleicht Schwierigkeiten, das Puzzleteil ans richtige Eck zu legen. Und ich möchte darum beten, dass die Woche, die vor uns liegt, wir uns das durch den Kopf gehen lassen, zu überlegen, wo wir uns wirklich mit dir beschäftigen, wo wir wirklich zur Ruhe kommen und dieses Wohlergehen aus deinem Wort uns schenken lassen. Danke, Herr, dass du größer bist als alles uns Vorstellbare, dass du mächtiger bist als alle Gewalten, die uns versuchen zu drücken und zu bewegen und in irgendein Eck zu stellen. Herr, hab Dank, dass du unser Vater bist, unser liebender Gott und mit Christus am Kreuz ein für allemal diese Bundesliebe bestätigt hast. Amen. Wir wollen gemeinsam diesem Gott loben und danken in Liedern. Dazu stehen wir gemeinsam auf. Ich darf euch nach vorne bitten und alles Gute.